Es gibt immer viele Einflussfaktoren. Und das war auch mein Antrieb zu sagen, okay, wenn uns eine Inzidenz vorgeführt wird, wie kommt die zustande? Was sind die Einflussfaktoren? Weil eins ist klar, wenn wir weiter so treiben und immer nur die Verdächtigen weiter verdächtigen, dann kommen die Verdächtigen nie aus dem Suchscheinwerfer raus, ja, und werden irgendwann abgeschossen. Und das wird zu sehr üblen sozial-, ökonomischen und psychologischen und sonstigen Folgen führen. Der Betrachter, der entscheidet, was man rausholt aus der Information. Ich betrachte das vielleicht ein bisschen anders als andere.
Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chaos Monkey Talk. Mein heutiger Gast Klaus Lindinger, leider nur online zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Abend, Klaus.
Hallo, grüße dich.
Klaus, du kommst ja selber aus dem IT-Umfeld und bist Spezialist für Datenerfassung und hast im Gesundheitsumfeld auch international große Erfahrung. Und daher würde ich mich gerne heute mit dir über, passend zu unserem Thema, also Chaos Monkey Talk, zu der chaotischen Situation, welche wir in den letzten 20 Monaten erlebt haben, in deinem Umfeld gerne austauschen.
Super gerne.
Wie ich ja schon gerade sagte, wir haben seit rund 20 Monaten Corona und wir werden mit allen Arten von Daten, ob von der WHO, vom Robert-Koch-Institut, vom Statistischen Bundesamt oder der DIVI, regelrecht zugeschüttet, aber in der Regel ja eher so in Headlines verpackt. Was machst du eigentlich konkret? Was ist deine Expertise in diesem Umfeld mit diesen Daten?
Ja, also ich bewege mich jetzt insbesondere im Umfeld von Daten, ja, also in der IT seit über 35 Jahren und gerade was große Datenthemen angeht, seit 7, 8 Jahren, auch bei Firmen, die sich um extremst große Daten kümmern, war ich aktiv, bis hin zum Thema Daten im Bereich von Geheimdiensten und Terrorfahndung. Habe ich so ein paar Kenntnisse sammeln dürfen. Und als ich die ersten Zahlen über Corona mir angeguckt habe, speziell so bei uns in Deutschland, ist Statista sehr aktiv gewesen am Anfang und hat auch mal die ersten internationalen Zahlen verglichen. Und irgendwann habe ich gesehen, dass der Ursprungsort, wo die Daten hergekommen sind, die ersten Daten war ja China und Wuhan, dass die schon im Februar angefangen haben, gar keine Daten mehr zu liefern. Die haben aufgehört. Ja. Da habe ich so geguckt, okay, wie kommt es denn eigentlich, dass die aufgehört haben? Und dann hieß es ja, wir haben den Kampf gegen Corona haben wir für besiegt erklärt und hören jetzt auf, irgendwas euch zu erzählen, wie es bei uns so abläuft. Und dann dachte ich, das ist ja interessant. Irgendwie scheint die Welle jetzt übergeschwappt zu sein auf Europa und dann auf Amerika. Plötzlich ist es jetzt bei uns. Aber in China ist nichts mehr. Und das hat mich irgendwie aufgescheucht, weil solche Symptome kenne ich aus dem Geheimdienstumfeld. Dass man irgendwo was setzt und plötzlich wird es weiter transportiert woanders hin. Und das hat mich dazu beflügelt, die Daten, die da uns erzählt werden und die man immer wieder sieht, mal selber zu hinterfragen und zu gucken, kann ich da meine eigenen Analysen rausziehen, und habe angefangen, insbesondere die Informationen vom Robert-Koch-Institut in Deutschland zu sammeln und ein bisschen anders aufzubereiten, wie es das Robert-Koch-Institut so quasi in großen, langen, äonenlangen, also zwischen, wenn man sich mal so einen Bericht vom Robert-Koch-Institut anguckt, das sind dann 30, 40 Seiten, insbesondere die Wochenberichte. Ich habe es versucht zu komprimieren und in einer Tabelle zusammenzufassen, und da sind mir Sachen halt aufgefallen, die man sonst so in der Tagesschau oder ähnlichen Medien nicht sieht.
Gerade wenn du jetzt sagst, die man dort nicht sieht, weil wir doch eher immer diese Standardmeldungen in der Tagesschau oder bei uns in Österreich halt im ORF bekommen. Was ist jetzt der konkrete Nutzen von deiner Datenanalyse, weil du dort einen anderen Blick drauf setzt?
Also wenn man sich mit dem Thema Daten intensiv auseinandersetzt, erkennt man recht früh, dass eine Information als ein Datenthema, also ein großes Thema ist die Inzidenz. Ja? Wie kommt so eine Inzidenz zustande und was sind eigentlich die Einflussgrößen, die eine Inzidenz beeinflussen? Dann stellt man fest, das ist nicht nur eine Sache, sondern es sind sehr viele Einflussgrößen, die so eine Zahl dann zusammenbringen. Und meine Herkunft kommt natürlich eben aus der Datenerfassung. Deswegen gucke ich den Prozess als solches ganz von Beginn an. Wo werden die Daten erfasst? Wie werden die Daten erfasst? Bei welchen Personen? Hier geht es ja primär um Personen, wo die Daten erfasst werden. Findet das statt? Unter welchen Bedingungen werden die Daten erfasst? Und das sind Informationen, die irgendwie eigentlich unterm Teppich bleiben, wenn man so will. Ja? Wir kriegen einfach nur eine fertig aufbereitete Inzidenz, jeden Abend dann wieder neu frisch aufbereitet, vors Gesicht gelegt oder unter die Nase gerieben, aber keiner weiß, wie sie eigentlich zustande kommt. Und das ist so ein Thema, was ich insbesondere dann in meiner Datensammlung mit dazu bringe.
Da du gerade das Thema Inzidenz ansprichst, das ist ja etwas, was auch für den einen vielleicht Ängste auslöst, für anderen vielleicht Hoffnungen macht, weil die Inzidenz, wenn ich anspreche, Ängste, der eine hat vielleicht Angst, jetzt kommt wieder der nächste Lockdown. Oder je höher der Inzidenz ist, desto größer ist die Gefahr, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, ich infiziere mich jetzt, weil quasi jeder Zweite irgendwo, dem ich begegne, ein potenzieller Superspreader ist. Bei fallenden Inzidenzen werden dann Hoffnungen geweckt, dass dieses Ganze dann langsam zu Ende geht. Wir bekommen ja jetzt nur diese fertige Zahl, also von mir aus 1.000, ja, und dann ist auf einmal Österreich das super Gefährdungsgebiet, bloß nicht mehr betreten und Urlaubsverbot etc. Aber welche unterschiedlichen Orte der Erfassung gibt es denn und was kann man dort für Rückschlüsse draus ziehen?
Wir können an und für sich direkt wieder am Ursprungsort, an Wuhan, uns das ein bisschen festmachen. In Wuhan wurden Auffälligkeiten bei Menschen mit Atemwegserkrankungen festgestellt. Dann wurde gesagt, okay, wie können sich diese Leute in einer erhöhten Art und Weise mit irgendwas infiziert haben? Der logische Schluss in China ist dann eigentlich immer, okay, wir gucken da, wo die schlimmsten Bakterien und Viren und so weiter umherfliegen. Das sind meistens diese Tiermärkte. Und lag der Schluss nahe, ja, irgendwas werden die aufgeschnappt haben. Und deswegen werden sie sich infiziert haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob sich diese Infektion ausbreitet. Ja? Und dann habe ich also quasi einen Ort definiert. Das ist dann der Ort, wo diese Tiermärkte sind, wo rohes Fleisch von wilden Tieren quasi auf dem Tablett liegt. Und man dann davon ausgeht, dass diese Viren, in dem Fall vermutete man, dass das Fledermäuse gewesen sein könnten, dass da irgendwas von Tier auf den Mensch übergesprungen wäre. Und dann die Leute befallen hätte und dann die Leute sterben. Und dann gab es ja ganz gräuselige Bilder, dass auch irgendwelche Menschen auf der Straße umgefallen sind oder Ähnliches, die sich dann aber als Fake herausgestellt haben. Aber egal, da war dann mal der Ursprung gelegt. Und so ist dann auch für eine Seuchenbehörde das Radar darauf ausgerichtet, wo so etwas den Ursprung haben könnte. Da man dann... In Deutschland beispielsweise oder in Österreich hat man jetzt nicht unbedingt Tiermärkte, wo rohes Fleisch vor sich hin rottet oder insbesondere jetzt Wildfleisch wird mit Sicherheit jetzt nicht so in der Breite verkauft, dass man sich infizieren könnte, sondern es muss dann wahrscheinlich andere Beweggründe geben. Deswegen ist man von anderen Beweggründen und anderen Quellen ausgegangen. Und da war dann relativ schnell klar, dass in Wuhan primär Leute im Altersdurchschnitt von 85 diesem sogenannten Virus SARS-CoV-2 anheimgefallen sind. dass man speziell dort guckt, wo sich ältere Menschen zusammenfinden. Und das waren Altenheime. Und dann hat man das Radar auf die Altenheime gerichtet und dort getestet. Und so sind dann auch die allerersten Testzahlen als solches überhaupt zustande gekommen. Also Fokus auf sogenannte Gruppen älterer Personen, wo die sich insbesondere auffinden. Das waren die Altenheime und dann hat man da geguckt. Aber nicht gleich am Anfang, sondern auch erst im April. Also die allerersten Zahlen wurden eher noch ein bisschen so querbeet, insbesondere dort aufgenommen, wo man gedacht hat, ja, vielleicht gibt es tatsächlich bei uns Infizierte. Also schauen wir da, wo es Atemwegserkrankungen gibt. Das sind dann vielleicht Leute, die zum Arzt gehen. Und dann hat man bei den Ärzten ganz am Anfang in Deutschland getestet und hat festgestellt, es ist irgendwie doch noch ein bisschen schwammig. Und mit der Information, dass es dann doch primär Ältere sind, hat man in den Altenheim geschaut. Das war dann so in etwa das, was die erste Welle auch als solches erzeugt hat.
Aber wenn ich jetzt mal den Sprung von der ersten Welle, das ist ja schon fast Urgeschichte in unseren heutigen Zeitrechnungen. Also wir leben ja heute eher schon fast so von der Hand in den Mund, also im Tagesgeschehen, in die heutige Sache reinspringe. So testen wir ja heute überwiegend an drei Plätzen, so nach meinem Verständnis, einmal in den Arztpraxen, dann in den Teststraßen und in den Krankenhäusern.
Ja.
Und ich bekomme in Summe dann ausgeworfen, wir haben, weiß ich, einen Inzidenz von 700 oder von 300. Aber haben wir denn einen unterschiedlichen Inzidenz in den von mir eben genannten drei Gruppen? Und was hat das für eine Aussagekraft, wenn ich dort unterschiedliche Werte habe?
Ja, wir haben extrem unterschiedliche Werte. An diesen drei Orten, also zumindest in Deutschland ist es so, dass die drei primären Orte sind, an denen getestet wird, an denen Abstriche entnommen werden. Zum einen sind es die Arztpraxen. Dort haben wir die allerhöchste Quote von positiven Fällen. Dann gibt es eben diese Teststraßen oder Testcenter. Das macht etwa ein Drittel aus. Auch die Arztpraxen machen etwa ein Drittel aus. Die Teststraßen machen ein Drittel aus. Dort haben wir etwa 5% weniger positiven Quote. Und dann haben wir die Krankenhäuser. Dort wird nochmal wieder etwa ein Drittel der Testabstriche entnommen. Dort haben wir interessanterweise, wenn beispielsweise in den Testzentren etwa 20% Positivquote erreicht wird, bei den Arztpraxen teilweise jetzt zuletzt irgendwo fast 30%, 27%, haben wir aber in den Krankenhäusern 5%. Und ich hoffe, du hast richtig gehört, 5%.
Ja, da bin ich jetzt irritiert, weil Krankenhäuser sind ja, zumindest was die Informationen in den Medien anbelangt, ja eigentlich der Ort, wo mit die größte Angst, der größte Druck, wie auch immer, aufgebaut wird. Also dort angefangen vom medizinischen Personal, welches unter Druck gesetzt wird, auf jeden Fall sich impfen zu lassen, weil dort die Gefahr so groß ist. Und jetzt sagst du, dass auf einmal von quasi allen Getesteten lediglich 5% nur positiv getestet sind. Warum haben wir denn in den Arztpraxen eine derartig hohe positive Testrate?
Ganz genau ist es schwer zu beziffern, aber es gibt Indikatoren. Und in Deutschland gibt es einen Indikator, der kommt daher, dass etwa ein Drittel der Labore zusätzliche Informationen abgeben, woher denn die Tests stammen, die sie auswerten. Und in dieser Laborumfrage, die vom Robert-Koch-Institut geführt wird, werden aktuell 77 Labore befragt. Pro Woche geben etwa 200 Labore Daten über Corona-Tests an das Robert-Koch-Institut, also recht repräsentativ. Etwa ein Drittel der Labore gibt diese zusätzlichen Informationen in einer Art Umfrage in eine Datenbank ein. Und dort kann man sehr schön erkennen, das ist das, was ich gerade eben erwähnt habe, dass die etwa ein Drittel der Abstriche in Arztpraxen, ein Drittel in Testcentern und ein Drittel aus Krankenhäusern, Patienten in Krankenhäusern erfasst werden. Und da gibt es noch eine zusätzliche Information, die ist altersgruppenspezifisch. Da kann man auch noch ein bisschen gucken, welche Altersgruppen denn wie hohe Testquoten haben. Und da kann man erkennen, dass seit etwa Mitte des Jahres, Juli etwa, insbesondere die Jugendlichen, die Kinder und Jugendlichen, extrem hohe positive Quoten im Verhältnis zu anderen Altersgruppen erzeugen. Also wieso trifft es jetzt plötzlich im Sommer die Kinder? Hat es die jetzt irgendwie mit Corona so erwischt? Könnte man meinen, aber aus der Datenerfassung schauen wir natürlich, wie werden denn die Daten da erfasst? Und im Sommer wurde eine große Kampagne gestartet, zumindest bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in Österreich auch so ist, aber ich nehme an, weil da gibt es immer Ähnlichkeiten, dass die Kinder in Kitas und in den Schulen regelmäßig getestet werden. Und wenn die regelmäßig getestet werden, erzeuge ich einfach schon durch die Regelmäßigkeit, und die werden 2 bis 3 Mal in der Woche getestet, ja, erzeuge ich einfach schon durch die Menge der Testungen natürlich mehr positive Tests. Auch wenn es vielleicht reell gesehen nicht unbedingt viele sind, aber wenn ich andauernd teste, ist es so quasi wie wenn ich ein Radar schneller laufen lasse, und je schneller das läuft, umso häufiger tauchen da Punkte auf dem Radar auf. Und wenn ich nur die Punkte zähle und nicht darauf gucke, wie häufig die Punkte pro Drehung des Radarschirms auftauchen, und das wird so ähnlich läuft das eigentlich, dass die einfach nur zählen, aber nicht sagen, wie viele Punkte jetzt jedes Mal bei jeder Schleife des Radars auftauchen, habe ich unheimlich viele Fälle. Das ist genau der Punkt, der da passiert. Wir testen in den Schulen und in den Kitas 2 bis 3 Mal pro Woche die Kinder durch die Lehrer. Dann werden diese Tests auch noch in ein sogenanntes Sammelbecken gepackt. Das nennt sich Pool-Tests oder Lolli-Tests. Kann man schön nachrecherchieren. Die Kinder kauen auf Teststreifen, auf Wattestäbchen etwa 30 Sekunden. Und dann wird dieses Wattestäbchen in einen Behälter gepackt, zusammen mit den anderen Schülern. Also dann ist es vielleicht in dem Behälter sind 25 Teststäbchen drin, plus dem Teststäbchen vom Lehrer. Und dieser Behälter mit diesen Teststäbchen, der wird ins Labor eingeschickt. Und dann wird das mit diesem Polymerase-Chain-Reaction-Testverfahren ausgewertet, also mit dem PCR-Testverfahren. Ein ganzer Behälter. Ist der Behälter positiv, also sagt der ganze Behälter, dass da irgendwas positiv ist, wird jeder einzelne Schüler nachgetestet und auch der Lehrer. Nochmal einzeln. Und das übernehmen die Ärzte. Deswegen sind in den Arztpraxen sehr viele positive Tests. Meine Interpretation. So, interessanterweise habe ich bei den Laboren dann nachgefragt und gesagt, kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, dass diese Zahl bei den Schülern und bei den Kindergartenkindern so hoch ist. Gibt es eine Erklärung dafür? Nö, können Sie sich auch nicht so richtig erklären. Da gingen so ganze in Twitter gingen mehrere Chats hin und her. Und irgendwann kam die Information, wir müssen schon zugeben, wenn ein Testbehälter, in dem beispielsweise 25 Teststäbchen drinstecken, nicht positiv anschlägt. Man merke, nicht positiv anschlägt, dann wird dieser ganze Testbehälter als ein negativer Test gezählt. Das ist bemerkenswert. Aus der Datenerfassung heraus nehme ich also negative Tests von 25 Kindern und einem Lehrer und zähle diesen einen als einen negativen Test. Und das verschränkt das komplette Bild. Weil ich muss ja immer gucken, wie viele positive Tests und wie viele negative Tests ich hatte. Wenn ich aber negative Tests von 25 Personen als einen Test zähle, als einen negativen Test, und dagegen die positiven Tests zähle und daraus eine Quote errechne, dann verbessert das komplett das Bild. Und zwar in Richtung der positiven Tests.
Das sind ja totale statistische Verzerrungen, ja, die eigentlich schon im ersten Semester Statistik einem jeden Studenten, der das Fach belegt, klar vor Augen geführt werden und eigentlich keine Aussagekraft haben.
Mein Statistikprofessor hätte mich an die Wand genagelt, geteert und gefedert für sowas.
So, und wenn ich dann eben noch betrachte, das, was du gerade angesprochen hattest, mit den Ärzten, sprich bei den Ärzten landen ja dann diejenigen in der großen Häufigkeit, ich sag mal, verglichen jetzt mit dem Schwimmlehrer vielleicht, die einfach nicht schwimmen können. Also nach dem Motto, wer kann alles nicht schwimmen, die landen alle quasi dann dort und ist klar, dass ich dann natürlich eine hohe Rate an Nichtschwimmern habe, wenn ich denn dort im Wartezimmer durchtesten würde.
Genau, ist so eine Art Vorselektion, die damit stattfindet.
Ja, und eine derartige Vorselektion ist ja dann quasi auch eine negative Vorselektion, die ja das Ergebnis dann dementsprechend beeinflusst und zu einer Verzerrung führt. Ich würde an der Stelle gerne mal einen Sprung machen in das kleine Österreich. Mhm. So, und zwar, was aus deiner Sicht hier in den konkreten Daten für eine Aussage hat. Und zwar, ich habe mir einfach mal angeschaut, diese Woche, also im 7-Tage-Jahresvergleich vom 10. bis zum 16. November, einmal vom letzten Jahr und dann von diesem Jahr. Wir haben im letzten Jahr, im Jahre 2020, haben wir in dieser Woche 215.044 Corona-Tests durchgeführt. Davon waren positiv 47.657 und der Anteil der positiven Tests war 22,2%. Und wir hatten eine 7-Tage-Inzidenz von 533. In diesem Jahr, also genau ein Jahr später, in der Woche vom 10. bis zum 16. November, hatten wir 3.087.454 Tests durchgeführt. Ich wiederhole nochmal. 3.087.454 Tests. Hatten davon positiv 86.782. Also wir haben weit über das Zehnfache getestet und hatten aber in Anführungszeichen eine Verdoppelung der positiven Tests und hatten einen Anteil positiver Tests von 2,8%, was eine 7-Tage-Inzidenz von 971 ergab. Also wo jetzt das ganze Land im Ausnahmezustand schwebt und wir als Hochrisikogebiet weltweit eingestuft sind. Also wehe dem, man kommt jetzt nach Österreich gefahren, darf man gleich in Quarantäne, oder wenn man rauskommt aus Österreich, darf man gleich in Quarantäne etc. Was sagen...
Das ist bemerkenswert. Ich habe mir jetzt nämlich gerade parallel die Zahlen aus Deutschland angeschaut.
Ja.
Ich gucke mir immer die Daten der Labore an, die Datenerhebung. Das ist so ein Laborverein, in dem 90% aller Labore in Deutschland subsumiert sind. Und diese 90% aller Labore in Deutschland, die haben in der Woche vom 8. bis zum 14.11., also etwa diese Größenordnung, die haben 1.535.000 Tests durchgeführt. Und wenn wir die 10% noch draufschlagen, dann sind es vielleicht 1,6 oder 1,7 Millionen gewesen. In Deutschland, wir haben das Zehnfache der Bevölkerung mit 83 Millionen. Ja. Also ihr wart sehr fleißig. Und bei den 1,5 Millionen Tests ist eine Positivrate allerdings von 17,29% herausgekommen. Mhm. Das heißt, wir hatten eine wesentlich höhere Positivrate. Trotz geringerer Testanzahl. Also etwa eine Positivrate, wie ihr vor einem Jahr hattet, ja, mit den 22%. Wir sind jetzt zum Beispiel vorletzte Woche auch bei 21% gewesen mit 1,8 Millionen Tests. Da gab es noch eine gewisse Steigerung, aber die letzte Woche gab es dann plötzlicherweise dann doch wieder einen leichten Abfall. Interessant. Ne? Also man kann sagen, die Menge der Testungen ist nicht unbedingt dafür repräsentativ, wie die positiven Quote ausfällt, sondern da ist dann wieder repräsentativ, wo die Tests, also bei wem die Tests durchgeführt werden, in welcher Altersklasse und unter welchen Voraussetzungen.
Ja, vor allen Dingen eins ist ja noch ein ganz großer Unterschied von letzten Jahr zu diesem Jahr, weil wir in diesem Jahr, in dieser Woche durch Impfungs Rate von 65,5% hatten in Österreich, also Personen mit einem gültigen Impfzertifikat. Also trotz dieses hohen Durchimpfungsrate haben wir eine deutlich höhere Inzidenz als letztes Jahr. Aber diese Inzidenz ist ja etwas, was jetzt marketingtechnisch oder informativ nach außen getragen wird. Woran kann sich jetzt eigentlich der einzelne Bürger noch orientieren? Was ist für ihn jetzt eigentlich etwas, was vielleicht seine Ängste, seine Bedenken nehmen kann? Weil ja das, was nach außen getragen wird, sind ja eher dieser Inzidenzwert und die Durchimpfungsquote. So, damit wird ja operiert. Und das löst dann Ängste der unterschiedlichen Art aus. Ja, also, aber woran kann sich jetzt eigentlich der Normalbürger, der nicht wie du dort eine große Datenmenge hat, die er jetzt selektiv hinaus etwas rauspicken kann, woran kann er sich orientieren? Was kann ihm vielleicht Unterstützung geben, Mut geben, die Ängste abbauen?
Ja gut, also ich meine, Ängste ist etwas, was uns evolutionär begleitet. Ne? Ich meine, wir sind ja erst seit ein paar hunderttausend Jahren seit wenigen Jahren von den typischen Ängsten der Existenz, also was unsere Existenz bedroht, befreit. Wir kennen zuletzt noch den Zweiten Weltkrieg, der existenzbedrohend war. Und alles, was davor war, war noch viel existenzbedrohender. Da gab es noch Pest und Cholera und Lepra und weiß der Kuckuck, was alles so über die Menschen hinweg gefahren ist. Also es gab große Ängste, die uns geprägt haben. Und deswegen ist es schwer zu sagen, was nimmt dir jetzt die Angst? Ja. Und insbesondere, wenn wir Angst vor etwas haben, was wir gar nicht sehen können. Dieses Virus ist nach wie vor nicht so richtig sichtbar. Ja, weil es werden uns irgendwelche Bilder von Elektronenrastermikroskop-Aufnahmen gezeigt. Und was wir da jetzt sehen, das ist so klein. Da kann man jetzt eigentlich als Normalwissender nicht so wahnsinnig viel damit anfangen. Plötzlich werden dann solche Zahlen dann kolportiert und dann kann man erst recht nichts damit anfangen, weil man nicht weiß, wie die zustande gekommen sind. Und vielleicht da als Ergänzung eine Inzidenz, wie sie überhaupt zustande kommt. Eine Inzidenz ist eine Größenordnung, mit der die Seucheninstitute seit langer Zeit arbeiten. Und da werden einfach positiv getestete Fälle, also eben das, was heute mit diesem PCR-Test erfasst wird, das wird umgerechnet auf die Bevölkerung. Also es werden jetzt beispielsweise, was hast du gesagt, 86.000 Tests innerhalb von einer Woche ermittelt, ja, zwischen dem 10. und dem 16. November. Und diese 86.000 positiv getesteten Fälle, die werden bei euch auf 8,5 Millionen Bürger umgerechnet. So, also 86.000 zu 8,5 Millionen ist ein minimaler Anteil bei 8,5 Millionen. Ja, das verschwindet erstmal. Um diese Zahl wieder sichtbar zu machen, wird sie mit 100.000 wieder sichtbar gemacht. Also sie wird mit 100.000 multipliziert, um eine Zahl sichtbar zu machen. Und das ist dann die Inzidenz. Und das, also was mich erschüttert, ist eigentlich das, dass eine Stichprobe von 86.000 positiv getesteten Fällen einfach auf 8,5 Millionen Bürger umgerechnet wird, obwohl man nur 3 Millionen Bürger wöchentlich getestet hat. Und wenn man jetzt wieder sagt, von den 3 Millionen waren nur 2,8% überhaupt positiv, also eigentlich ein viel geringerer Wert als vor einem Jahr, als man 215.000 getestet hat und 22% positiv waren. Am Ende kommt aber eine höhere Inzidenz dabei raus. Du sagtest ja 533 vor einem Jahr und jetzt 971 dieses Jahr, obwohl man, ihr habt ja glaube ich noch eine höhere Impfquote als wir, aber irgendwo in der gleichen Region, da muss man sich schon fragen, was ist jetzt eigentlich passiert?
Ja, gut, aber die statistische Verzerrung geht ja eigentlich noch viel weiter, weil überwiegend werden ja die Ungeimpften getestet. getestet. Und das Ganze 2 bis 3 Mal die Woche. Sprich, ich darf ja nur arbeiten in diesem 3G-Modus. Das heißt, wenn ich einen dementsprechend negativen PCR-Test habe, der in Wien hat er bei uns gerade 48 Stunden Gültigkeit. Das heißt, ich gehe heute früh zum Testen, bekomme das Ergebnis in 48 Stunden, bin dann aber nur noch 24 Stunden quasi auf Arbeit oder frei. Ich muss eigentlich quasi jeden Tag testen gehen. Die Kinder in der Schule werden 3-mal getestet. Und lediglich dort erfolgt es auch, dass die Geimpften, also sprich die Lehrer, dann auch mitgetestet werden. Aber im Normalfall werden ja Geimpfte nicht getestet. Also die Geimpften werden ja dann wahrscheinlich eher getestet, wenn sie symptomatisch in der Arztpraxis landen oder wenn sie durch irgendetwas im Krankenhaus landen.
Und aber auch noch was ergänzen. Eigentlich durch den Status, ich bin geimpft mit dem Corona-Impfstoff, gehen auch die Ärzte davon aus, der Geimpfte ist geschützt. Ja? Und durch das, dass sie davon ausgehen, dass der Geimpfte geschützt ist, testen sie tendenziell jetzt plötzlich auch wieder auf Influenza. Weil die Symptome sind ähnlich. Ich komme meistens mit Erkältungssymptomen zum Arzt und sage, okay, bin mir nicht so ganz sicher, was ist los. Sollen wir testen? Und der Arzt sagt, okay, ich habe dich aber vor, keine Ahnung, einem Vierteljahr das zweite Mal auf Corona geimpft. Ich würde sagen, du bist mit Sicherheit geschützt. Lass uns doch lieber einen Influenza-Test machen. Und er schickt dann einen Influenza-Test ein, in gutem Glauben, dass er an und für sich gar keinen Corona-Test einschicken muss, weil der Patient ja geschützt ist. Also auch da habe ich noch einen zusätzlichen Effekt. Interessanterweise tauchen jetzt auch plötzlich wieder Influenza-Fälle auf, die eine ganze Zeit lang nicht mehr aufgetaucht sind. Das heißt, dieser Effekt kommt auch noch bei den Geimpften zusätzlich quasi testmindernd auf die Bilanz.
Ja, also ich teste damit eigentlich eher immer die gleiche Kohorte und habe den Suchscheinwerfer eigentlich gar nicht auf die potenziellen anderen. Also wenn ich jetzt mal das mit deinem alten Berufsumfeld betrachte, also ich schaue eigentlich gar nicht im Minenfeld, wo eigentlich überall Minen liegen können, sondern ich richte eigentlich vielleicht eher den Blick dahin, wo ich das Minenfeld schon geräumt habe, weil ich ja dort schon regelmäßig durchgetestet habe. Oder wie kann ich den Vergleich betrachten?
Ja, wenn wir das Beispiel aufgreifen, könnte man sich das in etwa so vorstellen. Man hat Minenfelder und meistens sind die Minenfelder natürlich dort gelegt, wo man der Meinung ist, da laufen auch Leute drüber. Ja? Also werden Minen dargelegt, wo beispielsweise Kinder Fußball spielen oder wo viele Leute vielleicht zufälligerweise über ein Feld laufen und dann von einer Mine getroffen werden oder möglicherweise Soldaten, um dann auch die Zielpersonen zu treffen. Also dort werden Minen ausgelegt. Jetzt nehmen wir mal an, irgendeine schlaue Organisation hat ein Minendeaktivierungsmittel entwickelt. Dieses Minendeaktivierungsmittel wird über die großen Flächen gespritzt. Ja, mit so ähnlich wie Pflanzenschutzmittel. Dann fliegen dann so Flugzeuge über diese Felder, wo Kinder spielen, Fußballfelder oder in der Nähe von Straßen, wo Menschen laufen oder ähnliches. Und die werden abgespritzt. Und dieses Mittel, was da gespritzt wird, das ist vielleicht eine Säure, die soll den Zünder in der Mine deaktivieren. So die Theorie. Ja, und jetzt spritzt man die Felder und zwischenzeitlich sind vielleicht 3/4 aller Flächen auch vollständig abgespritzt, aber noch nicht alle, ein Drittel ist noch ungespritzt. So, jetzt geht man davon aus, okay, wir haben die Hoffnung, weil wir ja so viel gespritzt haben, dass diese Minen deaktiviert sind, jetzt kann man wieder drüber laufen. Ja? Wenn es jemanden erwischt, naja, kann ja mal passieren, weil wir können ja nicht vollständig geguckt haben, dann wird es wahrscheinlich eine Fläche sein, wo noch nicht vollständig gespritzt wurde. Und deswegen geht man davon aus, dass wenn Fälle auftauchen, dass die aus der Ecke auftauchen, wo wir noch nicht richtig gespritzt haben. Das heißt, der Scheinwerfer wird automatisch auf diejenigen gelegt, wo man sagt, oh, da könnten wir vielleicht noch nicht gespritzt haben. Das heißt, die Ungespritzten fallen in die Verdachtsgruppe, die ungespritzten Felder, obwohl man gar nicht genau weiß, wo sie mehr sind, weil die sind ja mit dem Flugzeug einfach so drüber geflogen. Und das verschärft den Blick auf diese sogenannten ungespritzten, und in diesem Fall sind es jetzt natürlich die Ungeimpften, die plötzlich genauer betrachtet werden, weil man denkt, naja, da muss es ja herkommen und das sind die Überträger. Also gucken wir uns die ganz besonders genau an und irgendwie haben wir den Verdacht, dass die Kinder ganz, ganz besonders gefährlich sein könnten, haben aber gleichzeitig aber auch den Effekt, dass die ja regelmäßig in die Schule gehen und wir haben dann einen guten Ort, wo wir sie dauernd testen können, weil da müssen sie ja hingehen, oder die Arbeitnehmer, die müssen ja zur Arbeit gehen, also können wir die an der Eingangspforte testen und die müssen getestet sein, die müssen einen Test haben und damit habe ich natürlich eine Menge an Ungeimpften, die immer zum Testen gehen, dauernd zum Testen gehen und die kreieren automatisch durch diese Menge an Tests auch einige positive Fälle. Ne? Das ist so eine logische Konsequenz aus dieser, wenn man so will, Testfokussierung. Und logischerweise, wenn man dann immer nur primär die Ungeimpften testet, weil die verdächtig sind, fallen dann auch viele positive Tests genau bei diesen Ungeimpften auf und nicht bei den Geimpften, weil die testet man ja auch gar nicht mehr so.
Na gut, es gibt ja auch schon Unternehmen, die ja quasi den Werksausweis von den Impffreien quasi kaltgestellt haben, die also gar nicht mal mit ihrem Werksausweis reinkommen, sondern die quasi manuell vorne am Tor geprüft werden. Und damit habe ich natürlich dann genau diesen Effekt, den du beschrieben hast. Auf der anderen Seite ist das aber, dass ich eine scheinbare Sicherheit mache, um bei deinem Beispiel zu bleiben, weil ich sage mal, bestimmte Terrororganisationen ja auch den Zünder so manipulieren, dass er gar nicht beim ersten oder zweiten Berührung als solches scharf geschalten wird, sondern dass ich quasi sage, okay, das Projektil geht hoch, erst wenn ich das zweite oder dritte Mal berühre. Ja, und dadurch habe ich eine vermeintliche Sicherheit bei denjenigen, nach dem Motto, dieser Weg ist eigentlich frei und wir gehen über diesen Weg drüber und dann explodiert es aber erst im Nachhinein.
Genau. Und leider Gottes passiert das auch bei den Geimpften jetzt im Falle Corona. Ja. Seit Februar diesen Jahres, die Impfaktion hat ja am 27.12. letzten Jahres begonnen in Deutschland. Und ähnlich wird es wahrscheinlich bei euch auch gewesen sein. Und schon im Februar sind die allerersten sogenannten Impfdurchbrüche aufgetaucht. Das waren am Anfang logischerweise wenige, weil man davon ausgegangen ist, sowas dürfte eigentlich gar nicht passieren, weil die Hersteller haben ja gesagt, dass die Impfwirksamkeit der neuen Impfstoffe exorbitant hoch ist, irgendwo in der Größenordnung 95%. Also da kann nicht viel gezündet werden. Ja, sind aber doch ein paar Zünder, wie du so schön sagst, hochgegangen. Es gab Explosionen, jetzt natürlich meistens ohne großen Schaden anzurichten. Im Normalfall war es dann einfach nur ein positiver Test, der auch bei einem Geimpften aufgetaucht ist. Und im Laufe des Jahres wurde man ein bisschen sensitiver und hat auch öfters mal ein bisschen nachgeschaut. Und jetzt häuften sich die Fälle und zwischenzeitlich haben wir schon weit über 300.000 Fälle in Deutschland, sogenannte Impfdurchbrüche. Das heißt, es sind jetzt positive Fälle bei sogenannten vollständig Geimpften. Also die haben zwei Impfdosen von den gängigen Herstellern. Bei uns ist es ja primär das, was von BioNTech-Pfizer geimpft wird. Das sind 80% der Impfungen der Impfungen laufen mit BioNTech bei uns. Und bei diesen sind dann jetzt doch schon eine ganz erklägliche Menge festgestellt worden, die als sogenannte Impfdurchbrüche, früher hat man das Impfversagen genannt, weil die Impfung einfach versagt, der Zünder geht hoch. Ne? Mhm. Und auch immer mehr Fälle landen im Krankenhaus auf der Intensivstation und versterben auch. Ja? Mhm. Von den Fällen, die jetzt festgestellt worden sind, versterben 40%.
Ich möchte da gerne mal gleich an dieser Thematik Krankenhaus ein bisschen nochmal tiefer bohren, weil dort ist ja das Bottleneck die Intensivstationen, weil einfach nicht genügend Kapazitäten da sind. Und bei uns in Österreich, ich glaube in Deutschland ist es auch so, dass quasi bei einer bestimmten Belegung der Intensivstationen dementsprechend auch die Risikostufe im jeweiligen Bundesland hochgefahren wird. Und du hattest gerade angesprochen, rund 40% sterben dann auch von denen, die
auch. Ich muss mich korrigieren, von den über 60-Jährigen. Wir müssen nicht übertreiben, weil die Jüngeren, von den Jüngeren sterben sowieso insgesamt an Corona so gut wie kaum Menschen. Also im Verhältnis fängt die Sterbewahrscheinlichkeit sowieso erst primär ab 70 Jahren an. Da kann man das, kann sich aber jeder auch beim RKI angucken oder in diesem Dashboard. Corona ist prinzipiell eigentlich nicht gefährlich für Personen unter 70.
Ja. Nämlich deswegen wollte ich dort nachfragen, weil wir eigentlich keine Übersterblichkeit in Deutschland haben, wenn ich mir die Statistik anschaue. Das heißt also, trotz Corona, trotz dieser extremen Belastung auf den Intensivstationen haben wir keine Übersterblichkeit. Das heißt also in keiner Altersgruppe, also ob jung oder alt. Und wenn ich die Statistik richtig gelesen habe, ist eben, so wie du es gerade auch geschildert hast, die höchste Sterblichkeit in den wirklich hohen Altersgruppen. Und wenn ich mir dann auch noch anschaue, die Vorerkrankungen, also die Berichte über die Vorerkrankungen, trifft es ja neben den Menschen mit einem sehr hohen Lebensalter, vor allen Dingen auch die mit multiplen Vorerkrankungen. Aber da jetzt meine Frage, was ist eigentlich wirklich los? Kann man sagen, im Krankenhaus ist nichts los oder ist dort extrem viel los? Was passiert dort aus deinen Informationen in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen?
Ja, ich hab mal eine sehr heiße Diskussion mit einem Oberarzt geführt, der seit Jahren Leiter von der Intensivstation ist und dann auch sich über einen meiner Berichte auf LinkedIn, wo ich primär aktiv bin, echauffiert hat und gesagt hat, du erzählst dir einen Mist, das ist nicht wahr. Ich habe seit 30 Jahren, seit ich auf Intensivstation arbeite, noch nie so viele Fälle gehabt. Und die sterben mir weg, wie die fliegen. Dann habe ich gesagt, okay, ja, gibt es einen Unterschied zu anderen Jahren? Ja, das hätte er noch nie so gehabt. Ja, okay, irgendeinen Unterschied wird es doch vielleicht geben. Weil ich hatte eben im Hinterkopf, es sind ja jetzt primär die sehr alten Personen, die sterben. Dann habe ich ihnen eben diese Frage gestellt, hast du denn jetzt mehr ältere Personen auf der Intensivstation? Dann hat er nach einigen bösen Worten, die er über mich ergossen hat, irgendwann doch zugegeben, ja, es sind so viele ältere Personen hätte er auch noch nie auf Intensivstation gehabt. Und dann habe ich halt gefragt, okay, und wie war es jetzt, sagen wir mal, vor 2 Jahren, als es Corona noch nicht gab? Na, ja, der Altersdurchschnitt lag so bei 60. Ältere Personen kommen normalerweise gar nicht unbedingt auf Intensiv, insbesondere werden sie nicht einfach so ans Beatmungsgerät gehängt, weil das ist eine sehr diffizile Entscheidung, weil wenn jemand ans Beatmungsgerät, also diese invasive Beatmung, drangehangen wird, dann ist die Sterblichkeitsrate einfach von vornherein schon bei 50%, die diese Prozedur nicht überleben, weil die Leute werden ins Koma versetzt. Das läuft meistens in der Größenordnung 10 Tage ab, bis sich die Symptome vielleicht mildern. Manchmal tun sie es eben nicht. Manchmal bekommen die dann auch noch erst recht eine Infektion, multiple Infektionen und sterben dann. Deswegen habe ihn dann konkret gefragt, vor 2 Jahren, wenn jetzt ein 85-Jähriger auf deine Intensiv gekommen wäre, was hättest du mit dem gemacht? Er sagt, er hätte ihn intensiv voruntersucht. Ja, warum? Ja, weil die Gefahr so groß ist, dass er verstirbt. Ich sage, und was ist jetzt? Ja, jetzt haben wir ein WHO-Protokoll. Und was steht da drin? Sofort ans Beatmungsgerät, wenn da die Atemleistung etwas gemindert ist. Ich sage, okay. Und dann macht er diese Voruntersuchung nicht mehr. Ja, normal untersuchen wir auf bakterielle Infektionen und so weiter. Aber wenn da ein positiver PCR-Test vorliegt nach Corona, wissen wir, der hat eine virale Infektion. Dann nützt eine Antibakterienbehandlung mit Penicillin oder ähnlichen Antibiotika sowieso nichts. Deswegen wird er sofort an die Beatmung gehängt. Er hat gesagt, okay. naja, dann macht ihr jetzt Sachen, die ihr halt vorher nicht gemacht habt und die natürlich dann auch die Sterblichkeit erhöht. Und er wollte dann nicht mehr weiter mit mir sprechen, weil ich habe ihn dann noch darauf aufmerksam gemacht, dass es auch Kliniken gibt, die eben nicht diese invasive Beatmung betreiben, sondern die eine externe Beatmung betreiben und in der ersten Welle überhaupt keine Todesopfer hatten und auch in der zweiten großen Welle kaum Todesopfer hatten und auch eine Studie darüber, die kannte er dann auch noch, aber da wollte er nicht mehr mit mir sprechen.
Du hattest ja jetzt gerade auch angesprochen gehabt, dass diese Beatmung ja relativ lange dauert im Krankenhaus. Wenn der einzelne Patient eben auf der Intensivstation mit Beatmungsgerät kommt, weil es mir nochmal auch um die Arbeitsleistung, um die Belastung der Pflegekräfte geht. Und dort sehen wir ja auch wirklich in den Medien oder aus den Berichten, dass die Pflegekräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer extrem hohen Belastung auch ausgesetzt sind, dort diese Menschen zu begleiten in ihrem Genesungsprozess, weil wir natürlich ja hoffen, dass sie bei aller negativer Statistik ja trotzdem nach Möglichkeit gesund und dementsprechend auch wieder aus dieser Station entlassen werden können. Ja. Wie hoch ist denn normalerweise die Verweildauer auf einer Intensivstation? Ist dir das bekannt aus den Daten?
Also je jünger die Patienten sind, umso schneller sind sie normalerweise draußen wieder. Insbesondere bei Atemwegserkrankungen geht das normalerweise relativ fix. Da geht es erstmal nur darum, dass die verminderte Atemleistung wieder reguliert wird. Es wird Atemluft zugeführt. Und wenn man der Meinung ist, dass der Organismus schafft das nicht von alleine, dann wird man eben ins Koma verlegt und dann wird diese Röhre die Luftröhre gelegt und wird entsprechend dann diese invasive Beatmung und möglicherweise dann noch zusätzlich unterstützt mit einer Pumpe geleistet. Ja. Je jünger ich bin, umso schneller ist eigentlich die Reha-Kraft des eigenen Körpers und dann bin ich vielleicht auch schon nach 2-3 Tagen wieder weg von dieser künstlichen Beatmung. Je älter ich werde, umso eher sind die Einflussfaktoren von anderen Möglichkeiten, bakterielle Entzündung, grundsätzlich Schwäche, Herzschwäche und so weiter. Also der Kreislauf ist insgesamt schwach. Und dann ist die Gefahr, dass da so ein multipler Zusammenbruch stattfinden kann, viel, viel größer. Und dann lässt man die Leute länger in diesem Zustand. Und bei Corona ist es so, dass der Zustand im Schnitt 11 Tage sind. Genaue Zahlen, wie die jetzt davor waren, vor der Corona-Zeit, bin ich mal gespannt. Ich versuche jetzt gerade auch da Informationen rauszukitzeln, wie das davor war.
Ja, und das Ganze dennoch unter dem Zustand, dass ja selbst in der Pandemie jetzt doch eine deutliche Anzahl an Intensivbetten selbst in der Pandemie abgebaut wurden. Also die Belastung natürlich für das Personal ist dadurch natürlich noch extrem höher.
Genau. Und jeder Corona-Patient bekommt ein Einzelzimmer, einfach aufgrund der Ansteckungsgefahr. Die Behandlung als solches ist wesentlich aufwendiger. Also die behandelnden Pflegekräfte und Ärzte, die müssen sich da in ihr Gesamtkostüm da packen und hoch abgeschirmt, hochhygienisch arbeiten. Dann werden die Patienten ja gedreht, wenn sie an der Beatmung sind. Da muss man auf die Schläuche achten. Das ist ein gigantischer Aufwand, der um diese Patienten herum natürlich auch passiert. Da muss man sich nicht wundern, dass die alle schreien, wir sind overloaded. Ja, das hatten die vorher nicht. Und das hat der Oberarzt mir auch bestätigt. Er hat gesagt, normalerweise kommt ein 85-Jähriger mit Vorerkrankungen gar nicht erst zu uns, weil der wird dann vielleicht im Altenheim auf einer Station, auf einem separaten Zimmer behandelt und dann kommt halt der pflegende Arzt, wenn das Altenheim keinen hat, kommt der örtliche Arzt und betreut solche Patienten, die kriegen dann ein Sauerstoffschläuchchen und werden so betreut, auch wenn sie eine Lungenentzündung haben. Aber natürlich mit Corona, positiver Test, große Ansteckungsgefahr, der kommt sofort raus aus dem Heim. Der wird sofort ins Krankenhaus eingeliefert und wird dort natürlich mit einem gewaltigen Aufwand behandelt. Klar, muss man sich nicht wundern, dass sie da schreien. Ja.
Wir könnten jetzt sicherlich noch über viele andere statistische Daten und Erkrankungssymptome etc. Sprechen und was dieses Lesen des Kaffeesatzes in Anführungsstrichen aus deinen Daten ermöglicht. für mich aber jetzt mal lösungsorientiert. Für wen ist denn eigentlich deine Arbeit konkret interessant vom Nutzen? Also diese Auswertung und Zusammenfassung dieser unterschiedlichsten Daten, die du einfach aufbereitet hast. Für wen ist das interessant und welchen Nutzen hätte derjenige?
Also im Endeffekt für alle, die wissen wollen, ist da noch mehr dran. Ich will wissen, wo kommen die Daten her, welche Zusammenhänge. Also ich habe eine systemische Ausbildung, ich denke mal ähnlich wie du. Und in der Systemik wissen wir, dass ein Geschehen nie von einer monokausalen Herkunft beeinflusst wird. Es gibt immer viele Einflussfaktoren. Und das war auch mein Antrieb zu sagen, okay, wenn uns eine Inzidenz vorgeführt wird, wie kommt die zustande? Was sind die Einflussfaktoren? Ist die Testhäufigkeit, ist das Testvolumen, ist der Testort, ist die Altersgruppe? All das sind Einflussfaktoren, die das Geschehen beeinflussen. Und deswegen sammle ich die Daten und gleiche die, soweit es möglich ist, miteinander ab. Pack dazu noch die Daten vom Statistischen Bundesamt, um die Sterbequote auch damit vergleichen zu können, wirkt sich das auf die Gesamtsterblichkeit aus. Und dann kriege ich vielleicht ein Stück weit ein etwas kompletteres Bild und kann Dinge in einem anderen Zusammenhang verstehen. Also wenn Leute wissen wollen, wo liegt der Hase im Pfeffer und was ist der Ursprung der Information und worauf leitet sie sich denn ab und was wird daraus abgeleitet von den Behörden, dann bin ich gerne bereit, da ein bisschen Hintergrundinformationen zu liefern.
Also wenn ich das mal übersetze, wären das sowohl wissenschaftliche Institute, die in diesem Bereich tätig sind, bis hin zu Entscheidern, ob jetzt in der Politik oder Wirtschaft, die einfach eine bestimmte Entscheidung für ihre Organisation oder für ihre Region, je nachdem, wo sie eben verantwortlich sind, treffen wollen und das Ganze eben mal wirklich systemisch betrachten, weil einen Aspekt haben wir ja jetzt weitestgehend rausgelassen, diesen soziologischen Aspekt. Wir haben ja jetzt mal nur diese Hard Facts betrachtet, aber was noch die psychologischen und soziologischen Aspekte sind, da könnten wir noch einen zweiten Podcast drüber machen.
Locker.
wenn du, weil du gerade Systemik sagst, diese berühmte Frage, ich sag mal, an die gute Fee dir wünschen würdest oder stellen darfst, was würdest du dir wünschen, also von der guten Fee, wenn du da einen Wunsch frei hast an die gute Fee?
Also um dem Zauber und all dem, was momentan uns ja quasi jeden Abend unter die Nase gerieben wird. Und es wird uns ja immer wieder das Gleiche unter die Nase gerieben, eben diese berühmte Inzidenz. Und jetzt eben speziell wieder die Inzidenz, die noch konzentriert wird auf die Ungeimpften. Es gibt ja jetzt sogar die Inzidenz der Ungeimpften. Das muss man sich ja mal geben. Ja, das ist schon fast pervers, weil hier werden wenige positive Testergebnisse auf viele Millionen Bürger umgerechnet. Und du weißt nicht, wie viele davon getestet wurden, wo sie getestet wurden, wie sie getestet wurden, wie viele von den Geimpften getestet wurden, das, was wir vorher ja auch schon berichtet haben. Wenn man endlich mal sagen würde, so, alles gut, alles fein, lass es erstmal, wie es ist, aber eins machen wir jetzt, und das habt ihr, alle ihr Seuchenbehörden habt euch das mal vor Jahren schon zu Zeiten der Masernimpfung auf die Fahnen geschrieben. Wenn eine Impfung eindeutige Fälle wieder auf den Tisch bringt, wo die Impfung nicht wirkt, also diese sogenannten Impfdurchbrüche, dann müssen wir sauber und zwar wissenschaftlich mit einer sogenannten Flächentestung oder einer Doppelblindstudie gucken, was da eigentlich los ist da draußen. Ja, und nicht einfach immer weiter das gleiche Spielchen treiben, was wir jetzt schon seit 20 Monaten treiben. Wir nehmen uns, sagen wir mal, 100.000 Personen. Ja? Und diese 100.000 Personen, davon sind 50.000 geimpft und 50.000 ungeimpft. Da haben wir gleiche Größenordnung, gibt es keine Größenverschränkungen. Und von diesen beiden 50.000er Gruppen, da schauen wir ganz explizit mit dem Goldstandard PCR-Test drauf. So, und die testen wir. Und dann haben wir eine Größenordnung und dann wird das genau aufgegliedert und dann schauen wir, sind es wirklich die Ungeimpften oder wie viele sind es denn von den Geimpften? Wie sieht es aus? Und dann haben wir erstmal eine konkrete Zahl und dann schauen wir weiter. Wenn wir die Zahl dann haben, dann gucken wir, was geht weiter. Stimmen die Vermutungen der einen oder stimmen die Vermutungen der anderen? Aber erstmal haben wir eine Größe und dann können wir weiter gucken. Wenn wir dann schauen, was müssen wir tatsächlich tun? Weil eins ist klar, wenn wir weiter so treiben und immer nur die Verdächtigen weiter verdächtigen, dann kommen die Verdächtigen nie aus dem Suchschein voraus, ja, und werden irgendwann abgeschossen. Und das wird zu sehr üblen sozial-ökonomischen und psychologischen und sonstigen Folgen führen. Das sehen wir ja bei euch in Österreich, sind die Leute auf der Straße, bei uns hier noch nicht so. Aber je weiter das Spiel getrieben wird in Richtung Impfzwang und Druck und Verdächtigung, irgendwann kommt der Gegendruck. Druck erzeugt Gegendruck und das wäre mein Wunsch, da mal, wie sagt man so schön, Butter beide Fische, saubere Klärung mit allen Daten, voll transparent und dann schauen wir weiter. Dann können wir weitersprechen.
Vielen Dank, lieber Klaus. Nicht nur für deine wunderbare Wunsch an die Fee, sondern vor allen Dingen auch an das gesamte Gespräch. Wenn ich es nochmal zusammenfassen möchte, haben wir uns sehr intensiv darüber ausgetauscht, wie entstehen eigentlich Inzidenzien. Dass wir hier einfach nicht diesen Wert einfach so als Blanko nehmen und dann jetzt in unsere Angst oder Lethargie verfallen, sondern dass man eigentlich hinterfragen müsste, wo und wie werden diese Daten erhoben? Also kommen diese Sachen aus den Arztpraxen, aus den Teststationen, aus den Krankenhäusern? Welche Unterschiede gibt es da eigentlich? Welche Altersgruppen werden eigentlich getestet? Dann aber auch, teste ich überwiegend nur die Impffreien oder teste ich, so wie du gerade bei deiner schönen Wunsch an die gute Fee, wirklich eine gleiche Gruppe? Also sprich, dass ich 50.000 Geimpfte und 50.000 Impffreie nehme. Also dass wir dort einen gesunden Querschnitt haben und keine statistischen Verzerrungen haben. Und wenn wir einfach dort für uns lernen, bestimmte Sachen zu hinterfragen und damit vielleicht auch die Medien dazu, ich sag mal, höflich auffordern, dass sie selber eben auch tiefer recherchieren, kommen wir vielleicht zu einer Berichterstattung und damit auch zu einer anderen Stimmung im Lande, die einfach uns allen besser tut. So würde ich mal unser Gespräch zusammenfassen.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de